ARD Sounds.
Also für mich ist ein Roman zu schreiben, etwas in der Welt zu tun. Immer auch eine politische Tat, immer auch eine ästhetische Tat. Ich mache Sachen in der Welt durch und mit Schreiben.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Orte und Worte schaut heute hinter die Kulissen der Globalisierung. Liefern, so heißt der neue Roman von Thomas Gadi, und es geht um Lieferdienste. Stefan hat Thomas Gadi getroffen, nämlich wo?
Ja, wir haben uns getroffen an so einem Hub in Berlin-Kreuzberg, also so einem Bienenstock, könnte man sagen, den diese Rider, also diese Essenslieferanten mit den Fahrrädern ansteuern und dann eben voll bepackt auch wieder verlassen.
Und haben Sie euch da einfach so reingelassen?
Ja, ich habe das vorher mit Tome diskutiert, musste da nicht vorher anfragen und so. Sag ich, nee, machen wir nicht. Ich mache das immer so Guerilla-mäßig. Ich gehe dann einfach da rein und wir konnten uns das in der Tat auch anschauen, auch mit Leuten reden, bis sie uns dann baten, doch mal im Management nach einer Genehmigung zu fragen. Aber ganz freundlich, aber da hatte ich dann schon 5 Minuten Interview drauf.
Okay, also Stefan ist hier so Guerilla-mäßig unterwegs für Orte und Worte. Und Thomas' Buch heißt Liefern. Es geht um Lieferdienste. Ihr habt Essenslieferanten sozusagen aufgelauert. Erzähl mal ein bisschen mehr über das Buch.
Ja, also sein Roman Liefern dreht sich um genau das, nämlich Liefern, um dieses globale Heer an Dienstleistern, die einen ziemlich gefährlichen Job machen. Die haben Unfälle, die fahren ja bei Wind und Wetter, werden ausgebeutet, fahren auch ständig gegen die Uhr, müssen ihre Ware dann Stockwerke hochschleppen, sich im Verkehr behaupten. Und es sind in der Regel Migranten, die diese Jobs machen. Also Weißhäutige wird man da eher nicht finden. Das war auch unsere Erfahrung. Und Thomas Gadi, der erzählt ihre Geschichten, also aus Neu-Delhi, aus Buenos Aires, aus Istanbul, aus Tel Aviv, aber auch aus Berlin. Und er war auch auf einer Rosenfarm in Kenia. Und wir erfahren die Lebensgeschichten dieses globalen Dienstleistungsproletariats. Also Thomas Gadi macht aus den Riders, den Dienstleistern, Menschen mit Gefühlen, mit Wünschen, mit Leidenschaften, mit Familien, mit Sexualität. Sie kommunizieren über das Handy. Wir können ihre Routen sozusagen wie auf einem Bildschirm mitverfolgen. Das sind die modernen Sklaven, die bedienen uns im Wortsinne im Hamsterrad. Wirklich toll erzählt, ein Roman der Globalisierung gleichsam Backstage erzählt, mit viel Witz, mit Wärme, gefällt mir richtig gut.
Ja, das finde ich interessant. Ich meine, wir lesen ab und zu in den Nachrichten davon, bekommen es mit, dass diese Essenslieferanten, diese Leute, die für die Lieferdienste schuften, ausgebeutet werden. Und da finde ich es spannend, da mal hinter diese Nachrichtenwelt zu gucken und die Geschichten von ihnen zu erfahren. Ich bin gespannt, was er über die Recherchen so erzählt hat. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, ne, dass er sich so ein Thema vornimmt, also dass Leben als Migrant. Er kennt das ja, glaube ich, auch selbst. Er hat einen Roman geschrieben, Broken German. Also inwiefern ist das für ihn auch ein persönliches Thema, das immer wieder kommt?
Ja, ich würde sagen, ja. Also in Runde Sache zum Beispiel 2022 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Da schickt er quasi sich selbst auf die Reise. Er begegnet dann einem deutsch sprechenden Schäferhund. Da taucht der Erlkönig auf und auch ziemlich witzig. Und Thomas schreibt mal auf Hebräisch, dann auf Deutsch, dann wieder eben in Broken German. Und dann ist da immer wieder dieses Thema Identität, Fremdheit, auch Reise. Und für Liefern, da ist er wirklich 3 Jahre um die ganze Welt gereist. Er ist so wie ein spielendes Kind aber dabei, das uns dann auch mal zeigt, was es alles so in seiner Schublade hat. Auch in Liefern, da gibt es so witzige kleine Ausflüge. Also 2 Autoren, der eine verteilt so Stipendien, Literaturstipendien, die hauen einfach die Stipendien auf den Kopf, machen halbe und fahren dann nach Istanbul, weil sie in eine Haartransplantationsklinik wollen. Also mit Thomas Gadi hat man wirklich eine Menge Spaß, auch wenn die Themen ernst sind.
Na dann, auf jetzt mit Thomas Gadi und Stefan zu den Lieferanten in Berlin-Kreuzberg.
Hallo.
Hallo.
Hallo, ich bin Stefan.
Ich bin Thomas, freut mich.
Freue mich sehr.
Ich mich auch.
Wo ist denn der Hub?
Du bist das sehen, wir stehen hier nicht mehr als 3 Minuten, siehst du Menschen, die kommen rein und raus von der Hub. Das ist so ein kleiner Dark Store. Oder es ist eigentlich ein Supermarkt, wo keiner Kunde reingeht, sondern nur Lieferanten. Und dann haben sie ihre Fahrräder drin. Da so Regale mit Lebensmitteln und Sachen. Und da drinnen sind Pickers. Die Pickers sind diejenigen, die kriegen eine Bestellung. Und dann gehen in den Regalen und holen alles ab und tun es in den Taschen rein. Und dann geben die Pickers die Taschen an den Lieferanten, an die Riders. Und die kommen dann raus und fahren zu den Kunden. Das wirst du jetzt gleich sehen können.
Wollen wir einfach mal guerillamäßig reingehen?
Nach dir.
Komm mit. Hi. Hallo. Beschreib mal gerade, was hier passiert. Wir sind hier im Vorraum sozusagen von so einem Hub. Also hier ist so eine Station. Hier sind die Taschen, die werden gepackt. Das haben wir eben gesehen. Die wurden hier fertig gepackt und da sind so Badges dran. Da hat jeder so eine Art QR-Code mit einer Ziffernfolge und Nummern dran. Und dann können die Rider reinkommen und sehen dann, ah ja, okay, das ist meine Bestellung.
You work very fast, I see you.
Yeah. Wenn man hier reinguckt in den Vorraum, dann sieht man auch ganz viele Fahrräder, alles E-Bikes, hat uns eben ein Rider erklärt. Und da sind die Taschen draufgepackt, hinten und an der Seite. Also die haben eine ganze Menge zu schleppen. So, Tome, jetzt sind wir sozusagen ganz rausgeflogen.
Das
aber
ist ganz schön, das ist eine ganz gute Aufnahme. Get the fuck out of here.
Das ist Guerilla-Journalismus, wie ich es gerne mag.
Schön, schön.
Ja, also, weil normalerweise, wenn du anfragst, dann wollen sie sowas immer vorher. Klar. Und dann wird es anstrengend und deswegen
klar.
Immer gleich ein paar Shouts rein. Das ist die Methode.
Du hast deine Erfahrung und hast gut gelernt.
Also war das jetzt für dich nichts Unbekanntes, oder?
Nee, das habe ich schon gesehen und ich habe mit sehr, sehr vielen Lieferanten während der Recherchephase gesprochen. Ein Roman findet ja statt in 5 unterschiedlichen Städten auf der Welt. Und in jeder Stadt bin ich gewesen und hingefahren für 5 bis 6 Wochen. In jeder Stadt habe ich Lieferanten interviewt und gefragt, was die Arbeit ist und wie es geht, was die Probleme sind, aber auch was die Wünsche sind und die Träume sind. Deswegen habe ich eine sehr so konkrete Beschreibung, für was in solche Hubs geht. Es war mir aber klar, während ich die Interviews gemacht habe, ich habe gezielt die Menschen nicht in den Hubs getroffen, weil wenn du vor deinem Boss stehst, dann sagst du bestimmt nicht alles, was du sagen willst.
Ja klar, die haben ja wahrscheinlich auch gar keine Zeit. Ne? Also das hat er ja eben auch gesagt, dass der Zeitdruck enorm ist und das ist ja auch das Geschäftsmodell. Ne? Ja. In 10 Minuten kriegst du deine Bestellung geliefert. Das ist ja das Versprechen, das ist ja abartig, das erzeugt ja einen wahnsinnigen Druck, oder?
Ja, das funktioniert alles auf Zeit. Der ganze Konzept von Liefern von Einkäufe ist anders als Liefern von Gerichten, von Restaurants und so. Es funktioniert ein bisschen anders. Ich glaube, den Menschen geht es ein bisschen besser. Die sind eingestellt, soweit ich weiß.
Er hat gesagt, das ist ein Fake Staff, also keine...
Ja, aber
keine,
wir wissen, was ich nicht weiß. Und ich glaube, das ist ein Zentrum von einem Arbeitsstreit. Nicht unbedingt hier in Essens, in Einkäufe liefern, aber in Restaurants, ist, ob die Menschen direkt zum Beispiel mit Volt oder mit Lieferanto arbeiten oder durch ein Subunternehmen. Und diese Subunternehmen sind ein ziemliches Dreck. Und Firmen wie Lieferanto würden lieber, dass die Lieferanten durch Subunternehmen arbeiten, weil dann haben sie keine Verpflichtungen. Und so weiter.
Also aber Betriebsräte mögen Sie auch nicht besonders?
Nee, nicht besonders. Aber wirklich, es ist mir wirklich so wichtig zu sagen, ja, ich habe die Recherche gemacht in diese 5, 6 Städte auf der Welt. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die ein tieferes, besseres so Wissen darüber haben. Und wenn du so die konkreten Details darüber wissen willst, gibt es viele Menschen, die dafür sehr besser geeignet sind als ich. Ich habe diese Recherche gemacht für einen Roman. was da in einem Roman steht, ist schließlich Fiktion. Es basiert natürlich auf tatsächlichen Erfahrungen, tatsächliche Arbeitsverhältnisse und Arbeitswelten. Aber wie genau der Lage jetzt in Berlin ist, im Vergleich zu wie es vor einem Jahr oder einem halben Jahr war, das weiß ich nicht genau.
Als wir eben drin waren, also habe ich mal mein Racial Profiling Light gemacht. Ich habe außer uns niemand mit heller Hautfarbe gesehen. Das heißt, das ist der Job für Migranten, das ist der Job für Menschen, die geflüchtet sind, die versuchen sich hier eine Existenz aufzubauen. Also das ist das neue Proletariat, das globale Proletariat, könnte man sagen, oder?
Ja, Menschen kommen in eine Stadt, in eine Großstadt an und brauchen Arbeit, sprechen kein Deutsch. Und um in so einem Ort eine Arbeit zu kriegen, musst du eigentlich dich nur irgendwie registrieren. Und wenn sie offene Stelle haben, dann hast du einen Job. Also eine Art, in eine Stadt anzukommen und Geld verdienen zu können. Was wir auch gesehen haben, das sind hauptsächlich fast nur Männer, die diese Arbeit machen. Und Geschichten zu erzählen über Menschen, die diese Arbeit machen, ist eine Art und Weise, deswegen eine Geschichte in jeder Ort eine Geschichte zu erzählen über Gender und Genderrollen, über Migration und Migrationswege, wie Menschen in eine Stadt ankommen und was ihr dann erwartet und wie ist ihre Treffen dann mit der Mittelschichtgesellschaft, wenn sie an der Tür klingeln.
Das ist ja genau dieses Kammerspielmäßige, wo eben sozusagen die Underdogs auf die Vermögenden oder zumindest die etwas reicheren Einheimischen treffen. Ne? Also Fremder trifft auf Einheimisch, unter Umständen auch auf andere Fremde, aber doch eher auf Einheimisch. Das ist ja ein ganz interessantes literarisches Setting auch.
Ja, finde ich auch. Eine meiner Gründen, Lieferanten als Protagonisten auszusuchen für ein globales Roman, war der Gedanke, ich habe über den Kriminaldetektiv gedacht. Und der Krimi ist ja in dem 19. Jahrhundert entstanden, weil der Kriminaldetektiv der perfekte Figur war, um der Industriestadt in dem 19. Jahrhundert zu beschreiben. Der Detektiv hat eine Aufgabe, muss was herausfinden und bewegt sich dann zwischen Innenstadt und Stadtrände, zwischen Menschen mit Geld und Menschen ohne Geld, zwischen Verbrecher und wohlhabende Verbrecher. Und mein Gedanke war, dass in der gleichen Art und Weise wie der Kriminaldetektiv der perfekte Figur war, um den Industriestadt in der 19. Jahrhundert zu beschreiben, ist der Rider, der Essenslieferant, der perfekte Figur, um die globale Stadt in der 21. Jahrhundert zu beschreiben. Wegen seiner Bewegung zwischen sozialen Schichten, zwischen Räumen, wo wir nicht rein dürfen, zur Öffentlichkeit in den Straßen und dann in den privaten Sphären, in Wohnhäuser und Wohnungen.
In gewisser Weise gehst du ja den Weg zurück, könnte man sagen. Ne? Du nimmst ein Produkt, wie du beschreibst ja auch eine Rosenfarm, Stichwort Valentine's Day. Wir sehen die Rosenverkäufer in den Kneipen. Wir sehen die Angebote von Blumen, die immer schön und frisch aussehen. Wir wissen alle, dass die aus Afrika kommen. Aber du gehst ja den anderen Weg. Du verfolgst sozusagen die Dienstleistung zurück zum Ursprung, zu den Rosenfarmen oder eben zu den Herkunftsländern der Riders. Das fand ich ganz reizvoll. Und was du ja auch machst, man kann ja auf dem Screen, auf dem Bildschirm manchmal eben auch Dinge mitverfolgen. Da gibt es ja so kleine Verfolgungsjagden, zum Beispiel in Buenos Aires. Da beschreibst du ja die Familie eines venezolanischen Flüchtlings, der auch Rider ist. Und da fügen sich auch Dinge zusammen. Also er hat ein Handy gefunden, das gehörte einem in Indien Getöteten. Und dann wiederum gibt es da die Verbindung nach Deutschland, nach Berlin. Und dieses Handy hat er dann eben eingesteckt. Und die Familie des Umgekommenen ist quasi auf der Jagd nach diesem Handy und verfolgt das Handy, könnte man sagen. Also ähnlich wie man das ja bei einem Rider wahrscheinlich auch sieht. Wo ist der jetzt gerade? Ne? So eine Szene beschreibst du ja auch. Ist das so eine virtuelle Verfolgungsjagd? Das fand ich ein sehr reizvolles Element. Wie bist du darauf gekommen?
Naja, ich habe gewusst, dass eine Kunde also die Lieferanten sehen kann. Und ich habe gewusst, dass wenn ich mein Handy verliere oder wenn meine Halle gestohlen wird, kann ich das auch auf dem Screen sehen. Und dann habe ich auch eigentlich gelesen, während meiner Recherche, von der, so, es heißt Gamification von Arbeit. Das wird so beschrieben, als ob du, wenn du auf einem Fahrrad fährst, als ob du in einem Computerspiel bist. Also das wird das irgendwie gehypt.
So ähnlich ist das ja auch in der modernen Kriegsführung, ne? Mittlerweile. Da hast du ja auch diesen Effekt. Das war ja schon beim ersten Irakkrieg so. Da hat man ja auch nur diese Bildschirmbilder gesehen, diese Bildschirmvideos und gar nicht mehr, was die Bomben unten anrichten. Ne?
Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, mich hat es interessiert, der Geschichte über den der Lieferant in Buenos Aires. Er spielt ja Computerspiele für Geld. Und in den Computerspielen, das er spielt, verfolgt er irgendwelche Tiere online. Und dann wird er zu dem verfolgten Tier online, das jemand anderes sucht und versucht, hier hinzukriegen. Und wie das alles so dreht, in diesem Kapitel wollte ich beschreiben, das in einem Kapitel nicht, glaube ich, in anderen, aber das sind alle Kapitel, die sehr eine tiefe Verbindung natürlich zu einem Handy haben. Weil all diese Ökonomie wird ja nie funktionieren, ohne dass jeder so einen Computer in seiner oder ihrer Tasche hätte.
Was du ja machst, normalerweise, wenn die Lieferanten kommen, die klingeln an meiner Haustür, geben mir das Essen, ich gebe ihnen ein Trinkgeld und dann sind sie verschwunden, aber sie haben kein Gesicht eigentlich. Eigentlich sind sie Dienstleister, ohne Namen, ohne Geschichte. Was du machst mit deinem Roman ist, dass du ihnen Geschichten gibst. Und damit werden sie lebendig. War das deine Idee?
Ja, mir war jetzt ja klar, dass jeder eine Geschichte hat. Ich wollte zuhören, das hat mich interessiert. Aber so eine direkte Gutmensch-Attitüde war da für mich nicht. Ich wollte der Globalstadt beschreiben. Globalstadt im Vergleich zu den anderen. Und Arbeitsverhältnisse in die Städte und durch den Blick des Lieferanten und durch seine oder ihre Geschichten, dann wollte ich natürlich die Menschen kennenlernen, wissen, wer die sind und eigentlich in erster Linie für mich als Menschen sehen zu können.
Die Riders, also die Lieferanten, haben ja selber auch diese globalisierten Beziehungen, ne? Also du beschreibst einen in Tel Aviv, dessen aus Eritrea, dessen Frau und das gemeinsame Kind ist schon in Berlin. Sie haben Online-Sex, weil sie voneinander getrennt sind. Es gibt einen anderen Lieferanten in Berlin, dessen Partnerin ist in London. Also auch da diese Verbindung via Telefon und so. Das fand ich, war reizvoll aufgelöst.
Ja, die leben natürlich auch in einer globalen Welt. Es gibt auch diese in der Kenia-Geschichte in Naivasha über den Rosenfarm. Da sitzt Akini, die Protagonistin, gegenüber Naivasha Lake und guckt sich Reels aus Insta an. Die leben auch in so einer Welt. Wir haben ja mit einem Kollegen hier gesprochen, der Student für Sustainable Technologies. Also das sind hier zumindest sind das nicht unbedingt Menschen mit einem harten proletarischen Hintergrund unbedingt. Er meinte, er musste gar kein Geld zurück nach Indien schicken, was laut meiner Erfahrung nicht immer der Fall ist. Es sind auch also sehr unterschiedliche Geschichten und Lebensgeschichten innerhalb der Lieferanten, so Community Menschen sind, haben eine andere Schicksale und andere Lebensgeschichten, aber alle leben online, wie wir auch.
Ja, I have an app. Then it showed me like if there are any available trips, I have to accept the trip and go get collect my bags and I have to deliver them. Yeah.
Der Istanbul-Teil des Romans fängt an in Berlin mit zwei Menschen. Einer namens Tomer sitzt mit seinem Freund an der Theke und es ist sehr kalt. Die haben beide Glatze und fantasieren eine Reise nach Istanbul, um dort sich ihre Haare transplantieren zu lassen. Das machen sie auch und fahren gemeinsam nach Istanbul für ein paar Tage. Und dort treffen sie einen Lieferanten. der Geschichte dieses Istanbuler Lieferant geht durch die Gespräche, dass die zwei, die nach Istanbul gefahren sind, mit ihm sprechen.
Aber interessant ist ja auch, warum können Sie sich das leisten, nach Istanbul zu fliegen? Also Tome hat ja Geld zu verteilen aus einem Literaturstipendium. Das heißt, Sie machen einfach gemeinsame Sache und teilen die Beute.
Ja, genau. Tome ist in der Jury, eine Literaturbewerbung, und sein Freund ist ein Dichter. Und sie machen 50-50. Warum nicht? Auch eine mafiöse Struktur. Und was uns auch zeigt, dass niemand, okay, das, ich weiß nicht, ob niemand, aber auch der Erzähler ist Teil einer mafiösen Struktur, absichtlich. Der ist auch Teil einer mafiöse oder zumindest eine Ausbeutungsstruktur, weil der ganze Transplantation-Industrie in Istanbul kann so nur funktionieren, weil das Gesundheitssystem dort privatisiert wurde. Und dann gehen alle Ärzte von der öffentlichen Krankenhäuser, wo das Geld klein ist, zu den privaten Kliniken und machen dort Haare und Nase und Lippen und Brüste. Deswegen, wenn ein Lieferant dann sich abstürzt und sein Bein zerbricht oder jemand in einem Unfall, einen Autounfall verletzt ist, dauert das viel länger, bis diese Menschen behandelt werden sind, weil die Ärzte besseres Geld machen mit Haartransplantation und Nase und so weiter.
Meine Frau ist auch Ärztin. Die hat, nachdem die drei Kinder auf der Welt waren, den Wiedereinstieg auch gemacht über so eine Privatklinik. Das war auch sehr interessant. Also sowas gibt es und das hat ja immer was damit zu tun, dass es eine Not gibt. Eine Notsituation, die ausgenutzt wird. Im Fall Tel Aviv, den du beschreibst, ne? Philemon, diesen Eritreer, da ist es ja einfach die Situation als Flüchtling. Er braucht Geld, er hat seinen Job verloren und kann nur als Rider, Essenslieferant irgendwie an Geld kommen, um zu seiner Familie nach Deutschland zu kommen.
Ja, ja. Und muss auch unter einem falschen Namen arbeiten. Dora Goldberg.
Auch eine schöne Pointe.
Das ist auch so ein Identitätsspiel in dieser Geschichte dann gewoben.
Gut, also Haare hast du nicht transplantieren lassen.
Nein, es hat mich auch interessiert. Ich meine, das ist eine... Wir leben ja in einer literarischen Welt von Autofiktion und Autobiografien. Und es ist eigentlich ist mein Ding in jedem Buch ein bisschen anders, mit dieser Autofiktion zu spielen. Weil was da passiert ist, dass Tomer fährt mit einem Freund nach Istanbul und lässt sich seine Haare transplantieren. Aber dann, wenn man ein Foto von Tomer sieht, oder zu einer Lesung kommt und so, dann sieht man, Tomer hat Glatze. Und das, dann bedeutet das, dass was über Tomer erzählt wird in der Istanbuler Geschichte, zumindest nicht hundertprozentig wahr ist. Und dann macht es einen Riss in das ganze System von Autofiktion und was daran wahr ist und autobiografisch und was erfunden ist.
Das ist ja ein weltumspannender Roman, für den du viel gereist bist. Und ich habe vorne gesehen im Buch, da wird ja immer abgedruckt, danke, dass ihr mir das ermöglicht habt, dass ich hier so viel rumreisen konnte. Dimitrij Dinev, der hat gerade den österreichischen Buchpreis gewonnen. Der hat ja 13 Jahre an seinem wirklich tollen, großen Roman geschrieben. Und der hat mir erzählt, also wenn du das fünfte Mal mit der gleichen Geschichte kommst und sagst, ich schreibe übrigens an dem Roman wie schon vor 5 oder 6 Jahren und ich will jetzt noch ein Stipendium, dann sagen die auch, hey, hast du einen Knall? Wie ist das eigentlich bei sowas? Wie kommst du an sowas ran? Sagst du dann einfach, Leute, ich reise gern und in meinem Roman, da geht es um Reisen und ich muss diese Recherchereisen machen, gib mir Geld.
Nein, so ging es nicht. Okay, dieses Dankeschön. Zwei größere Stipendien waren keine Reisestipendien, das waren einfach Arbeitsstipendien. Und dann sagst du, ich schreibe diesen Roman und bewerbe mich für ein Arbeitsstipendium und dann entweder kriegst du die oder kriegst du die nicht. Ich habe sie erhalten, eine von der Deutschen Literaturfonds und eine von der Berliner Senat. Das sind keine Reisestipendien. Dazu habe ich ein Reisestipendium gekriegt, was auch ein Arbeitsstipendium ist, nach Istanbul, ins Kulturakademie Tarabia. Und den restlichen Reisen habe ich auf meine eigene Kosten gemacht, mit einem Vorschuss von dem Verlag. Aber selber das Ticket nach Kenia gekauft, selber von meiner Unterkunft dort bezahlt, selber alleine die Kontakte gemacht. Das war eigentlich eine ziemlich selbstständige Sache. Und auch ökonomisch riskant, also kauf das Buch.
Okay, jetzt ist ja ein bisschen Bewegung, ne? Ja. Also jetzt kommen immer mehr Riders, es hat angefangen zu regnen. Also bei Wind und Wetter sind die unterwegs und das ist hier so ein bisschen dieser Hub wie ein Bienenstock, ne? Kann man sagen. Also die Arbeiterinnen, alles Männer, kommen und gehen und fliegen wieder raus mit neuen Bestellungen. Und die haben echt eine Menge hier hinten auf ihren E-Fahrrädern drauf. Ne? Also das sind zwei Taschen und an der Seite auch nochmal jeweils zwei, also insgesamt sechs Taschen auf so einem Fahrrad drauf. Du beschreibst sie ja als viereckigen Globus, ne?
Ja.
Oder quadratischen Globus, so ja. Ähnlich. Ne? Ja. Als Idee für eine globale, weltumspannende Idee, oder?
Ja, was war eine Quere, ja. Ich meine, für mich waren sie in diesem Roman ein Symbol der globalisierten Ökonomie. Und so habe ich mir auch ihre Tragtasche mir vorgestellt.
Das ist ja wirklich Wahnsinn, ne? Das ist ein Kommen und Gehen hier.
Ja. Ja, aber ich will auch sagen, ich glaube, es gibt die Lieferanten, die die Einkäufe liefern und es gibt die Lieferanten, die Essen oder Gerichte liefern von Restaurants und es ist wirklich eine ganz andere Erfahrung. Hier trifft man sich in einem Hub. Das ist ein Arbeitsplatz, wo es menschliche Begegnung mit Kolleginnen und Kollegen gibt. Was überhaupt nicht der Fall ist, wenn ein Rider für eine Firma arbeitet, wo man so fertige Gerichte liefert, wie der hier zum Beispiel da fährt. Der hier, der fährt mit einer blauen Tasche, der ist in seiner Arbeit total allein. Er fährt den ganzen Tag allein und die Menschen hier haben ein Peer Group, haben Kollegen. Das ist eine ganz andere Arbeitserfahrung.
Er hat sich jetzt hier gerade einen neuen Akku geholt aus dem Hub für sein E-Bike. Also der erste ist schon mal leer. Jetzt muss er nachladen, jetzt trägt er den leer gefahrenen Akku nach drinnen und da wird der wahrscheinlich aufgeladen für die nächste Schicht. Also
aber ich glaube, die nehmen es auch runter, weil wenn es gestohlen wird, dann müssen sie es bezahlen, aber das eigentlich strahlt es nicht, weil ich weiß nicht, ob es richtig ist.
Okay.
Aber warum würde man so diese Akkus so runternehmen? Ich weiß in Tel Aviv, dass es eine große Sache ist. So die Fahrräder werden ständig gestohlen und die Akkus werden ständig gestohlen. Und das ist einer der größten Probleme von Lieferanten dort, ist Diebstahl von ihren Fahrrädern. Ja, hier gehören die Fahrräder der Firma. Andere Firmen haben kein Fahrrad zur Verfügung. Da musst du mit deinem eigenen Fahrrad kommen. Es kostet so 1.000 Euro. Wenn es gestohlen wird, dann hast du kein Arbeit mehr.
Mich würde mal interessieren, wie hast du da dran geschrieben? Also hattest du den Plot vorher schon klar, so ungefähr, in welche Richtung die Reise geht? Und hast du dann unterwegs geschrieben? Wahrscheinlich schon, ne?
Ja. Ich habe mir die Städte ausgesucht. Haben wir die schon gesagt? Tel Aviv, Delhi, Istanbul, Berlin, Buenos Aires und Naivasha, Kenia. Ich habe die Städte ausgesucht und dann habe mir dann ein grobes Struktur gebaut, an welche Verbindungen diese Orte miteinander haben werden und wie. Das ist aber eine ganz grobe Beschreibung oder Skizze eigentlich. Und Ich wollte es nur grob haben, weil ich es so wollte, dass ich in jeder Ort hinfahren werde, anfangen zu interviewen und nur durch die Interviews entscheiden werde, worüber die Geschichte in dieser Stadt sein wird. Also als ich nach Delhi gefahren bin, hatte ich keine Ahnung, worüber die Story in Geschichte sein wird. Und es ist gekommen durch die Interviewarbeit und durch mein langsames Verstand, worum geht das hier eigentlich. Und dann sind die Plots oder die Fiktion entstanden durch und mit der Interviewprozess. Und dann ist es alles wieder fiktionalisiert worden. Also keine biografische Arbeit, keine ethnografische Arbeit, keine New Journalismus Arbeit oder sowas, sondern eine fiktionale Arbeit, ein Roman, das basiert auf Geschichten und auf Erfahrungen von Menschen, wie die tatsächlich waren.
Und das heißt, du hast dann wahrscheinlich nicht so unbedingt so strikte Schreibroutinen wie ein Thomas Mann oder so, von 8 bis 12 und dann gibt es Mittagessen oder irgendwie sowas.
Nein, aber eigentlich ist es nicht sehr, sehr unstrukturiert. Ich wache auf und setze mich hin und schreibe. Ab und zu esse ich auch Mittag oder trinke einen Kaffee. Normalerweise schreibe ich tagsüber und dann wird es 5 oder 6. Und dann habe ich genug geschrieben und dann klappe ich meinen Laptop zu und gehe raus, Freundinnen, Freunde, Welt. Es ist ziemlich Dr. Jekyll, Mr. Hyde-Welt, dass ich lebe, so alleine zu Hause, 8 Stunden. Und dann, wuhu, in die Stadt.
Ja. Also meine Mutter hat immer gesagt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also die hättest du auch glücklich gemacht.
Ja, aber hätte sie das als Arbeit verstanden?
Vermutlich schon. Mhm. Ja, ist ja auch Arbeit.
Ist das?
Jo. Ist so. Und so, wie siehst du deine Rolle als Schriftsteller? Das ist ja ein soziales Thema, was dich umtreibt. Wie passt das zu deinem anderen Schreiben und wie passt es zu deinem Selbstverständnis als Schriftsteller?
Habe ich eins? Ich weiß es nicht.
Ich frage dich.
Habe ich eins? Ich glaube, also für mich ist ein Roman zu schreiben, ist etwas in der Welt zu tun. Sind ein Tat in der Welt. Immer auch eine politische Tat, immer auch eine ästhetische Tat. Und ich mache Sachen in der Welt durch mit Schreiben. Was ist das, was ich in der Welt mache? Das ist viel zu kompliziert für mich zu beantworten, weil das ist schon an die Leserin und der Leser abhängig, die das lesen und was sie mit dem Text machen, was der Text mit ihr macht. Aber für mich ist das etwas in der Welt zu machen und dann muss ich ganz lange überlegen, was ich machen will. Das ist natürlich auch eine Entscheidung, okay, jetzt werde ich mich 3 Jahre oder viel länger, da ja so Arbeit, so Schreibprozess und dann nachher ist eine weitere Beschäftigung mit Leben und Arbeit von Essenslieferanten. Und auch so eine Entscheidung, in 6 Städte rumzufahren, ich meine, es ist bestimmt interessant, aber auch nicht nur Spaß, das ist auch ein harter Arbeitsprozess, kann auch ganz einsam sein, so hi Delhi, okay, und jetzt, okay, man hat ein Interview, 2, okay, 3 Stunden, und jetzt ist eine Herausforderung, in eine fremde Stadt anzukommen allein und sich so den Weg dazu finden, man muss schon ein sehr, sehr starkes Motivation dahinter haben.
Aber hattest du, oder?
Ja, habe ich.
Was war deine Motivation, was würdest du sagen, bei diesem Roman?
Ich wusste, dass ich einen globalen Roman schreiben will. Ich wusste, dass es über die Städte sein wird. Ich wusste, dass ein globaler Roman in 6 Städten kann auch Bratislava und Wien und Ljubljana und Berlin und so sein. Ich wusste, dass ich es breit haben will. Irgendwann mal ist dieser Wunsch, diesen Roman zu schreiben, war zu tief in mir, damit ich es irgendwie dann sagen kann, ach, Tommer, vergiss es, lass es, es ist zu kompliziert. schreibe einen Roman über deinen Nachbar. Kann man auch machen. Und nicht weniger interessant. Aber das ist nicht, was ich machen wollte. Und es war dann schon zu tief in mir, um es dann abzulehnen.
Wie lange hast du daran gearbeitet?
Recherche und Schreibprozess 3 Jahre. Wahrscheinlich so Entstehung von Idee und man überlegt, ja. Auch heutzutage habe ich so 5, 6 Ideen für einen nächsten Roman. Was es sein wird, keine Ahnung, es dauert auch Zeit, bis man, okay, was wird das sein? Womit werde ich mich in den nächsten Jahren beschäftigen? Ist auch ein Entstehungsprozess. Aber so reisen, recherchieren, schreiben, 3 Jahre.
Ich habe gelesen, du bist 1974 in einem Kibbutz in Galiläa geboren. Hast auch das erste Buch, glaube ich, war es, ne, über den Kibbutz geschrieben, in Dan, ne, war der?
Ja.
Wenn du jetzt jemand von außen erklären würdest, das Leben in einem Kibbutz, was ist das?
Ich lebe dort schon sehr viele Jahre nicht, aber ich kann etwas über dieses erste Buch sagen. In dem Kibbutz gibt es ein sehr großes Museum für Geschichte und Natur der Region. Und irgendwann mal habe ich ein Gerücht gehört, dass dieses Museum gebaut ist von Steinen, die genommen worden sind von einem zerstörten palästinensischen Dorf, das 1948 in der palästinensischen Nakba zerstört worden ist. Und dieses Gerücht hat mich überrascht und eigentlich auch erschüttert, weil ich von palästinensischen Dörfern in den Gegenden nichts kannte und nichts hörte. Und weil in dem Museum selbst, was ja ein Museum für Geschichte war und für die Umgebung, kein Wort war von den palästinensischen Dörfern in den Umgebung. Und dann ist Steinpapier, heißt das. Dann habe ich so eine Recherchereise angefangen wieder, wo ich den Ursprung dieses Museum gesucht habe, erstmal, ob die Gerüchte wahr sind oder nicht. Und dann, wenn es ziemlich schnell ist, habe ich herausgefunden, dass sie wahr sind. Und dann öffnen sich sehr viele Fragen. Wie kommt das, dass ein Museum von Geschichte seine eigene Baumaterial verneint? Was erzählt es über das Museum? Was erzählt das über die israelische Geschichte und Gesellschaft? Was erzählt das über unsere heutzutage mit dem Genozid in Gaza, was bedeutet das für die ethnische Säuberung in der Westbank, wie das alles irgendwie jetzt mit unserem Gegenwart verbunden ist.
Ich war vor, ich weiß gar nicht mehr, das war schon nach dem Überfall der Hamas vom 7. Oktober, da gab es eine Einladung hier in Bellevue beim Bundespräsidenten. Da waren jüdische Vertreter, Landesschülervertreter und auch andere Vertreter. Und der Landesschülervertreter von Berlin sagte, und das deckte sich mit dem, was ich hier in Neukölln an einer Schule so mitgekriegt habe, der sagte jedenfalls, die palästinensischen Kinder, die eben auch Verwandte dort haben, die trauen sich gar nicht mehr über ihr Leid zu sprechen, weil sie das Gefühl haben, das darf gar nicht zur Sprache kommen. Ist das was, was du auch wahrnimmst?
Das kriege ich mit und höre ich von PalästinenserInnen, die meine Freundinnen und Freunde sind, die keine Schüler sind, aber das kriege ich mit. Das weiß ich, das weiß man, wenn man sich auch oberflächlich mit einer solchen Politik beschäftigt. Meine Freunde scheuen sich nicht und sagen, was sie denken, aber nicht jeder hat diese Kraft. Und ja, nach der 7. Oktober war hier so voll mit Polizei. Voll mit Polizei, da konntest du mit dem Kaffee nicht rumgehen, ohne dass irgendein Bulle dich stoppen wird. Also eigentlich total selbstdestruktiv für die Stadt und dumm.
Inwiefern?
Man kann die Geschichten von Menschen nicht verneinen oder nicht lange verneinen. Das ist irgendwie erstmal unmenschlich. Im Allgemeinen tut es auch den jüdischen Mitbürger auch schlecht, weil so werden wir dafür als verantwortlich gesehen werden, dass es wegen uns ist, dass sie nicht gehört sind. Und das will ich nicht.
Wie hat sich denn Israel deiner Meinung nach jetzt verändert in den letzten Jahren? Hat es sich verändert?
Ja. Man kann eine Gesellschaft nicht zerstören, ohne sich selbst zu zerstören. Und die israelische Gesellschaft zerstört sich selbst mit der Zerstörung von Gaza und von Palästina im Allgemeinen.
Und glaubst du, dass dieser Weg jetzt unwiderruflich in eine Richtung geht? Oder hat die alte Zwei-Staaten-Idee, hat das noch irgendeine Chance? Oder ist es jetzt damit vorbei?
Nichts ist unwiderruflich in Politik. Und nichts ist für immer vorbei. Irgendein Zusammenleben von Juden und israelischen Juden und Palästinenser zwischen the river and the sea muss man finden. So ein Anschlag wie der 7. Oktober ist nur ein Resultat davon, dass so eine Lösung bisher nicht gefunden hat. Und wäre für alle besser, wenn ein gerechtes Zusammenleben und ein ausgeglichenes Zusammenleben in dieser Ort möglich sein wird, ist klar.
Also wer schreibt, der liest ja auch ganz gerne, nehme ich an. Ich habe lange überlegt, was würde ich dir eigentlich empfehlen? Und ich glaube, ich möchte dir ein Buch empfehlen von Lavinia Braniste. 0, irgendwas. Ist bei Mikrotext erschienen. Da geht es um Turbokapitalismus in Rumänien. Es geht um eine junge Übersetzerin, die in so einer globalisierten Baufirma tätig ist. Und da erlebt man alles, was man eben in dieser Nachwendezeit in den postkommunistischen Staaten so erlebt hat. Ich finde, sie schreibt wahnsinnig gut. Tolle Autorin aus Rumänien, du kennst sie wahrscheinlich.
Nein, kenne ich nicht, würde ich mir gerne aufschreiben.
Okay, findest du dann in den Shownotes. Und dann würde ich dir empfehlen, mit ihr habe ich mich auch getroffen, Susanne Gregor. Sie heißt eigentlich Susanna Gregorova, ist Slowakin, lebt aber schon lange in Österreich und sie hat ein tolles Buch geschrieben. Letztes Jahr hatten wir sie auch bei Orte und Worte. Wie ich finde, auch über ein wahnsinnig wichtiges Thema. Da geht es auch um Dienstleistungen, nämlich um eine Pflegerin. Sie hat über eine Pflegerin geschrieben, Halbe Leben heißt das Buch. Es ist eine alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen, die zwischen Oberösterreich und der Slowakei pendelt und immer mehr zur Managerin der oberösterreichischen Familie wird und da so reingezogen wird und dabei ihre eigenen Kinder aus den Augen verliert. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und wahnsinnig schön umgesetzt. Ist jetzt auch als Theaterstück auf die Bühne gebracht worden in Wien. Das dachte ich, könnte dir vielleicht Spaß machen.
Das klingt beides sehr interessant. Würde ich gerne lesen. Schaue ich mir an. Danke.
Was liegt auf deinem Tisch?
Was liegt auf meinem Tisch? Wie heißt das? Moment, ich habe vergessen. Das ist eine hebräische Übersetzung von Emmanuel Carrer. Ein Leben anders als meiner oder sowas. Kennst du Französisch?
Also das ist aber hebräisch.
Na hier.
Ah, warte mal. D'autre vie que la mienne, Emmanuel Carrière. Okay. Und worum geht's?
Ach, worum geht's? Lies mal.
Alles klar. Mit meinem Hebräisch, da dauert's noch ein bisschen.
Nein, ist bestimmt auch in Stolz übersetzt.
Alles klar. Du, es war schön.
Ja, für mich auch.
Das war jetzt wirklich mal durchs Schlüsselloch geguckt, oder?
Ja, war es in der Tat. Wir haben ja auch mit einem Rider reden können und auch mit einem Manager in diesem Hub. Und ich fand das interessant, in diesem Hub, da waren wirklich alle dunkelhäutige Asiaten. Also es ist schon eine ganz bestimmte Gruppe Menschen, die genau diese Jobs macht. Den berühmten weißen Deutschen, den findet man da eher nicht.
Was würdest du denn jetzt sagen, für wen ist denn das Buch Liefern jetzt etwas?
Also ich glaube, das ist für Leute, die schon immer mal wissen wollten, wer sind eigentlich diese Leute, die da jeden Tag an mir vorbeifahren mit ihren viereckigen Kisten auf dem Fahrrad. Thomas Gardi nennt sie quadratischen Globus, also diese Kisten, wo dann das Essen drin steht. Die Rider, sie
repräsentieren den globalen Kapitalismus. Sie stehen für Migration, für ein Heer an Dienstleistern, das da schuftet, damit wir ein angenehmes Leben haben. Thomas Gardi macht aus dem namenlosen Rider wieder einen Menschen, eben nicht nur ein Rädchen im Getriebe. Und dass er auch so kleine Verfolgungsjagden einbaut, dass wir als Leser wie auf einem Bildschirm quasi die Rider verfolgen können, das ist wirklich ein toller Kunstgriff. Gamification sozusagen, das gefällt mir wirklich gut, sehr modern, das Buch zurzeit finde ich cool. Thomas Gardi sieht auch den Menschen in diesen Leuten und genau das mag ich.
Ja, das klingt so, als könnte ich das Buch auch mögen. Thomas Gardi, Liefern, ist bei Tropen erschienen, 320 Seiten kosten 25 Euro. Orte und Worte gibt's immer donnerstags frisch in ARD Sounds, das war früher die ARD Audiothek. Ihr findet da immer noch die gleichen Inhalte. Es heißt jetzt nur anders, aber ihr findet Orte und Worte auch auf den Seiten von Radio 3 und RBB 24 Inforadio. Und da findet ihr auch die Büchertipps zu dieser Folge. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
Und ich bin Stefan Auschwart. Ciao.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.